Ihr seht ja hier schon den Pott mit den Wettbewerbsteilnehmern. Aber bevor wir das machen, möchte ich nochmal auf die Kollekte hinweisen. Wir haben heute Morgen die schon eingenommen, aber ich würde gerne denen die Möglichkeit geben, die noch nicht haben können oder die vielleicht das Portemonnaie nicht haben dabei hatten. Wir geben die Kübel nochmal um. Silk Road Challenge heisst das Projekt, wo der ein Teil von dem Geld hergeht, der andere Teil ist hier für die Unkosten zu decken. Silk Road Challenge ist ein Projekt, wo jungen Missionaren in Zentralasien die Möglichkeit gibt, ausgebildet zu werden und geschickt zu werden. Also ein unglaublich cooles Projekt, wo die Leute aus der Region trainiert und wieder in die Region aussendet. Für alle die, die ein bisschen mehr Hintergrund und Infos wollen, dort zwischen den zwei Eingangstüren, ist das Projekt noch erklärt. Da hat es auch Bilder dazu, wenn ihr das gerne noch anschauen wollt. Ja, und jetzt ist es soweit. Ich würde vorschlagen, kommt doch alle noch ein bisschen näher. Das ist, wir sind so ein bisschen verteilt. Kommt doch alle, wenn es geht, in die ersten 3-4 Reihen. Das wäre cool. Dann hat es nachher der Bernhard auch nicht so schwierig. Dann sind wir schon ein bisschen beieinander für das Gebet. Kommt doch alle noch ein bisschen vorne. Dann sehe ich euch nämlich und ihr verschwindet nicht so in der Dunkelheit. Und ihr seid schneller auf der Bühne, falls ihr gewonnen habt. Also, jetzt habe ich noch einen super Assistent, der mir helfen kann, Löschen zu ziehen. Nur nicht pressieren. Schön langsam. Also, ich tue mal den dritten Preis sagen. Die Person, die jetzt gerade gezogen wird, die gewinnt nämlich eine gratis Teilnahme am KUK, am Kulturkurs für Kurzzeitmitarbeitende von der AEM. Wir haben vorher eine Präsentation gesehen. Der Preis, der ist da drin. Und du kannst mir mal eins ziehen. Ja, nicht schauen. Sehr gut. Der dritte Platz geht an Jonathan Schär. Herzliche Gratulation. Wo ist der Jonathan Schär? Ist er noch hier? Ist er nicht hier? Ist nicht hier? Ja, dann nehmen wir den Preis, gell? Wir tun das natürlich auf die Seite, selbstverständlich. Dann kommen wir zum zweiten Preis und das ist ein Ticket für das Heaven Stage Festival von der SAM. Also, nochmal, nicht beschissen. Genau. Wir sind völlig. Achtung, ein Arzt oder so. Franz Gehrig. Franz Gehrig, ja! Herzlichen Applaus! Yeah, komm du doch schnell zu uns auf die Bühne. Eine Schrift wie ein Doktor, aber super. Du bekommst von uns das Ticket. Herzliche Gratulation und viel, viel Spass am Festival. Und wir kommen zum ersten Preis. Ein einwöchiger Einsatz mit der OM im Wert von etwa 500 Stutz. Also, schauen, wer das gewonnen hat. Perfekt. Und der Gewinner? Kämpf Chantal. Ja, sie ist da. Sehr gut. Voilà, du bekommst deinen Preis. Wir wünschen natürlich auch dir ganz, ganz viel Spass und coole Erlebnisse. Und ja. Wir hoffen, wir hören von dir nächstes Jahr. Merci vielmal. So. Ja, und dann sind wir schon wieder so weit. Dann darf ich den Bernhard auf die Bühne bitten. Da ist noch ein bisschen Knoschweg rum. Genau, ja, Platz für den Mantel und sehr so, gut, oder? Sehr gut, also du willst uns fertig machen, das habe ich noch im Kopf von heute Morgen. Hast du gesagt, einbildet, einfältig und am Schluss mache ich euch fertig. Da ist mir irgendwie geblieben, ich habe ein bisschen Angst davor, aber ich weiss, dass es sicher gut rauskommt. Wir würden noch etwas wundern. Du bist viel unterwegs, aber du hast 4 Kinder. Sie sind auch schon mitgekommen auf Reisen? Wenn ihr seid unterwegs gsi, irgendwie, du nicht mehr bist lehren oder auf einem Einsatz bist gsi.
Also, ich meine, die sind schon nicht mehr so ganz jung. Plus, minus 40.
Aber so früher? Also, weißt du, sie sind als, habt ihr sie als Kind auch schon mitgenommen? So?
Also, wir haben als Familie Studium halber in Amerika gelebt, ein paar Jahre, mit 4 kleinen Kindern. Und die haben alle davon profitiert. Englisch gelernt, englische Schule, die Eltern, und sind darum auch gern unterwegs. Aber mit mir jetzt auf Dienstreisen, nicht in den letzten Jahren.
Wie war das so, wenn ihr, wo ihr mit diesen 4 Kindern eigentlich fast ausgewandert seid oder auch auf eine längere Zeit in die USA seid? Ist das für alle Kinder gut gegangen?
Ja, dann müsst ihr alle selber fragen. Das haben uns viele andere später auch gefragt, wenn man mit Kind das macht, so ins Ausland. Und wir sind sehr zurückhaltend gewesen, weil Kinder erleben das sehr unterschiedlich. Und sowohl dort die Anpassung und in die Schule und nachher wieder zurückkommen, haben unsere Kinder nicht alle gleich erlebt.
Was würdest du sagen, was würdest du vielleicht nicht mehr mit den Kindern machen? Also wenn, gibt es so ein Erlebnis, das einfach entweder so anstrengend war oder kompliziert, jetzt mit Kindern aufreisen?
Also ich glaube, wenn man die Kinder selber jetzt befragen, die würden heute alle sagen, wir sollen alles wieder machen. Das, ja. Aber das sind die überraschenden Sachen, die man selbst in einem westlichen Land kann erleben kann. Kalifornien, lange Reisen durch Wüstenstrecken und das Auto liegt ab und vier Kinder schreien hinten rein und weiss nicht, was sollst du machen und machst Autostopp, aber das hätte ich glaube auch nicht sollen machen und so. Ja, okay. Also es gibt Sachen, wo man sich, wo ich nicht nochmal müsste haben.
Ja. Sehr gut. Also ich würde für dich noch beten und dann sind wir gespannt auf dein Fertigmachen. Ja, Herr, ich danke dir für Bernhard, ich danke dir für all die Worte, die du durch ihn schon zu uns geredet hast. Ich danke dir für die Samen, die gesagt sind in unserem Herz. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt einfach die Geist noch einmal dazugibst, dass wir wirklich hören dürfen von ihm und wirklich dich durch ihn. Segne du ihn einfach im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Segne dich. Amen.
Amen. Dankeschön. Also, erster Knopf, richtig zutun. Und der erste Knopf ist das richtige Gottesbild. Uns einbilden, den Gott, der den sicheren Ort verlässt und alles riskiert, um zu uns zu kommen, weil er uns gern hat. Mit dem Gottesbild fängt es an. Mit unseren Bildern, die wir von Gott haben. Und dann hat es etwas damit zu tun, wenn wir Menschen werden wollen, die in seiner Mission unterwegs sind. Menschen, die einfältig werden. Wo bei allem Vielfältigen, was in unserem Leben ist, allen Ansprüchen, die kommen, allen Eindrücken von außen, die uns sagen wollen, was wichtig ist und Priorität hat, immer wieder der eine fällt. Wir sind reingenommen in das grosse Projekt Gottes. Zweiter Knopf. Und jetzt der dritte Knopf. Der dritte Knopf heisst fertig. Und meine Absicht ist es, tatsächlich euch fertig zu machen. Eigentlich ist das überhaupt die Absicht von dem ganzen Event. Aber das haben die Organisatoren nicht kommuniziert. Fertig ist auch ein wunderbares pädagogisches Wort, weil es ist mindestens zweideutig. Nämlich fertig kann einfach heißen Schluss, Punkt. Also, ich weiss nicht, in einer guten Stunde sind wir fertig. Dann räumen wir zusammen, die Stände weg, wir gehen heim, alles ist vorbei, fertig. Aber fertig kann auch heissen, jetzt sind wir parat zum Anfangen. Ja? Schuhe gebunden, den Mantel angelegt, alles klar, jetzt können wir gehen. Ja. Bist du fertig? Ja, ich bin fertig. Jetzt bin ich bereit zum Gehen. Gell? Es gibt beide Varianten. Es gibt einen ganz bekannten biblischen Text, wo in den alten deutschen Übersetzungen noch so übersetzt worden ist, aber weil das Wort missverständlich ist, sind die neueren nicht mehr so. Das ist der Vers im 6. Kapitel vom Epheserbrief, sogenannte geistliche Waffenrüstung. Fertig, also gestiefelt, ja, fertig zu treiben das Evangelium des Friedens. Dort ist es in dem Sinn gebraucht. Das heisst nicht, Schluss, fertig, können wir zusammenpacken, alles erledigt, sondern es heisst, jetzt sind wir ausgerüstet und bereit, die Schuhe angelegt, Jacken angelegt, jetzt können wir gehen. In dem Sinn ist gute Bildung und gute Ausbildung macht die Teilnehmenden fertig. Das sage ich manchmal den Studierenden, wenn sie anreisen. Dann sage ich ihnen also, was wir vorhaben in diesem Programm mit euch, ist, wir wollen euch fertig machen. Und das ist, ja, ich denke, das ist ganz treffend, das wollen wir tatsächlich machen. Wenn ich jetzt in meine letzten 30, 40 Jahre schaue, dann glaube ich aber auch, es hat eine Phase gegeben, wo ich gemeint habe, ich sei fertig, aber rückblickend muss ich sagen, ich bin noch nicht fertig gewesen. Weil das Bewusstsein, der Eindruck, ich bin fertig, also im Sinn von, ich hasse, ich bin parat, ja, ich weiß es und ich hasse, kann auch stolz machen. Und gerade im Kontext von Mission, wo wir das Evangelium bringen, wenn wir von oben herabkommen, als die Wissenden, als die Könnenden, und gerade manchmal in der Missionsgeschichte auch als westliche Missionen, ja, wir haben es, wir können es, wir bringen es. Und wir sind von oben runter unterwegs. Und dann das zu merken, und ich glaube, das ist für mich vielleicht überhaupt die schwierigste und anspruchsvollste Lektion gewesen, und ist es vielleicht immer noch, Demut zu lernen. Also Bescheidenheit. Und da gibt es auch in meinem Leben ganz, ganz viele Geschichten mit der Begegnung von Menschen, in dem, wo man sagt, der globale Süden, wo ich plötzlich gemerkt habe, Bernhard, du bist nicht so der Wissende und der Fertige. Das kann auf vielen Ebenen passieren. Ich denke an eine ganz bestimmte Begebenheit, die ich euch möchte erzählen. Das war im Libanon, auch bei einem Besuch von einer theologischen Schule am Arab Baptist Theological Seminary. Das ist auch Teil von unserem Verband, den ich gesagt habe. Und ich bin dort mehrmals gewesen, eben einmal auch für so einen Akkreditierungsbesuch. Also wir sind sozusagen von außen gekommen, um die Qualität an dieser Schule zu beurteilen. Und ich sage es das einfach mal so ungeschützt, ich komme als Wissender. Ich werde als Experte gehandelt, sozusagen auf dem Gebiet. Ich habe 20, 30 Jahre geschrieben und geforscht über theologische Ausbildung. Das ist mein Thema. Ich habe Bücher geschrieben. Das ist nicht, was man normalerweise einfach so gerade liest. 400-seitiges Textbuch über Handbuch theologische Ausbildung, übersetzt auf Englisch. Das wird die, weiss ich, wie viele Schulen auf der ganzen Welt braucht, als wie macht man theologische Ausbildung. Und ich weiss nicht, wie viel ich gelehrt habe und in Schulen darüber geredet habe, wie macht man gute theologische Ausbildung. Ich komme als Experte. Und das eine Mal, als ich dort im Libanon war, sind zwei ganz kleine Erfahrungen. Bei mir zum Morgen bin ich im Speissaal von dieser Schule gesessen, bin einer der ersten gewesen. Da kommt ein Student, setzt sich gerade neben mich und fängt einfach an zu erzählen. Er kommt aus Syrien, aus Homs. Das ist jetzt nicht mehr gerade die Stadt, die zuvorderst in der Aktualität sind, aber wer noch ein bisschen Erinnerungsvermögen hat, in Homs gibt es fast kein ganzes Haus mehr. Und sein Vater war ein Pastor in Homs und sein Vater hat ihn an das Seminar in Libanon geschickt, um sich ausbilden zu lassen, um, wenn es immer wieder möglich sein wird, heimzukommen, um das Evangelium zu verkünden und Gemeinden zu gründen. Und ich weiss, nach dem Morgen irgendwie, wo der junge Mann mir das erzählt hat, ich bin so klein gewesen. Ich habe irgendwie gedacht, Menschenskind. Und ich hocke in dem sicheren Europa. Und ja, ich habe das alles studiert über theologische Ausbildung und Bücher geschrieben und ich komme als Experte und ich sitze als Experte an dem Morgen und da erzählt mir einfach ein Mensch, ja, warum er sich überhaupt ausbilden lassen will. Und irgendwie habe ich plötzlich gemerkt, ich bin noch nicht fertig. Es gibt etwas, hat mit Demut zu tun in der Mission. Beim gleichen Besuch hat ein anderer Student eine Andacht gehabt. Und ich weiß nicht, ob er das gemacht hat, weil wir dort gsi sind, aber seine Andacht ist darüber gsi, was für ihn theologische Ausbildung ist. Und er hat eine Definition gebraucht und ein Bild, das will ich nie vergessen, da habe ich mir wieder etwas eingebildet, das am Tag. Und zwar hat er gesagt, theologische Ausbildung ist wie Kuchen backen. Und zwar hat er das Bild so gebraucht. Er hat gesagt, da am Seminar, da machen wir den Teig sozusagen. Da kommen alle guten Zutaten dazu. Alttestamentler, der Neutestamentler, der Kirchengeschichtler. Und wir lernen, wie man das methodisch macht. Und so, da kommt alles so dazu, ja. Und wir machen wirklich alle Vorbereitungen da für einen guten Kuchen. Aber der Kuchen wird zuhause in der Gemeinde mit den Menschen backen. Sonst gibt's keinen Kuchen. Und ich dachte, recht hat er. Ja. Das Bild muss ich mitnehmen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Ich habe heute den heutigen Abend darum so beschrieben. Ich glaube, fertig oder fertiger werden wir erst, wenn wir zwei Sachen zusammenbringen. Und ich habe die versucht, im Titel zusammenzubringen. Mission in kühner Demut. Und das ist so ein Spannungsfeld. Kühne Demut. Ich hätte für der letzte Vortrag auch einen anderen Titel können brauchen und fast gebraucht. Das ist der Titel Spirituality of the Road. Also eine Frömmigkeit oder eine Spiritualität von der Strasse. Das würde gut passen zum On the Move, unterwegs sein. Ja. Der Titel ist der Titel von einem Büchli. Und das Büchli ist von dem südafrikanischen Theologen geschrieben, den ich auch schon erwähnt habe, von David Bosch. Es ist aus den späten 70er Jahren, also schon ein paar Jahre alt. Und der David Bosch hat dort mal auf einer Missionskonferenz 5 Bibelarbeiten gehalten vor Missionaren. Und das Büchli hat nachher später den Titel bekommen, Spirituality of the Road. Also es ist eigentlich ein geistliches Leben von Leuten, die eben on the move sind. In Gottes Sendung, in Gottes Mission. Die 5 Bibelarbeiten. Und das wird die Bibelkenner nicht erstaunen. Die 5 Bibelarbeiten sind zu Bibeltext aus dem 2. Korintherbrief. Ich weiss nicht, ob ihr den 2. Korintherbrief als Missionsbrief gelesen habt bislang. Aber im 2. Korintherbrief kommt eben genau das zum Ausdruck. Es gibt wenig oder kaum biblische Bücher, Briefe von Paulus, wo so viel von Kraft dreht ist. Power. Und es gibt sicher kein Paulusbrief, wo so viel von Schwachheit dreht ist. Also wo die zwei Sachen zusammenkommen. Kraft und Schwachheit. Und der Paulus selber als einer, der on the move war, darüber reflektiert. Und mit ganz grosser Gewissheit von der Kraft Gottes redet und von dem, wo wir mit grosser Kühnheit dürfen sagen und tun, wir sind in grosser Kühnheit im Namen von Jesus unterwegs und gleichzeitig mit ganz, ganz grosser Demut und Schwachheit. Das ist nicht so einfach zusammenzuhalten, ja. Aber das macht es gerade spannend. Und in dem 2. Korintherbrief ist der Schlüsselsatz vermutlich oder ein Schlüsselsatz eben der bekannte Vers: Wir tragen diesen Schatz in zerbrechlichen Gefäßen. Das ist beides in einem Satz drin. Wir tragen diesen Schatz in zerbrechlichen Gefäßen. So wird deutlich, dass das Übermaß der Kraft von Gott und nicht von uns kommt. Wir tragen diesen Schatz in irdenen oder zerbrechlichen Gefäßen. Das ist der Satz von heute Abend. Schwachheit und Kraft, Kühnheit und Bescheidenheit. Und das ist genau, was eben mit der kühnen Demut gemeint ist. Der David Bosch, den ich genannt habe, der ist in den frühen 90er Jahren bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Und wo seine Kollegen, Missionstheologen, Missionare, ein Buch über ihn oder zu seiner Würdigung geschrieben haben, haben sie das Buch überschrieben mit dem Titel Mission in Bold Humility. Von da habe ich den Titel. Die kühne Demut. Und das ist mir über all die Jahre fast so zu etwas wie ein Leitmotiv geworden. Weil das ist eine Gratwanderung. Und das kennt ihr vielleicht auch. man kann auf beide Seiten abstürzen. Und der David Bosch selber hat beschrieben, was auf beiden Seiten abstürzen heisst. Er sagt, wir wissen heute so viel über die Schwierigkeit von Mission. Wir wissen so viel über die Geschichte von Mission. Probleme, die auch in der Mission sind und was man vielleicht auch alles falsch gemacht hat. Dass gewisse Leute komplett gelähmt sind und gar nicht mehr in der Kühnheit unterwegs. Es ist so schwierig, missionarisch unterwegs zu sein, dass man am besten das Klappen haltet und nichts mehr macht. Er spricht von einer missionarischen Lähmung. Das, ja. Aber dann schreibt er auf der anderen Seite auch, es gibt so etwas wie eine Business as usual Mission. Das heisst, wir rennen in der Welt um, als ob es keine Schwachheit gibt und als ob es keine Missionsgeschichte gibt mit all den Fehlern, die passiert sind. Und irgendwo zwischen der missionarischen Lähmung und Business as usual ist vermutlich der schmale Grat. Es kommt eine ganz schwierige Aufgabe für euch. Wenn ich darüber rede jetzt eben, auf der einen Seite der Schatz und Kühnheit, auf der anderen Seite das zerbrechliche Gefäß, auf der einen Seite die Business as usual Mentalität und auf der anderen Seite die missionarische Lähmung, dann besteht die Gefahr, dass jede und jeder das gehört, was man gerne hören will. Und man lässt immer schnell für die anderen. Dann reden wir über missionarische Lähmung und dann wissen wir ganz genau, ja genau, die Sabbatät, für die, ja. Und dann reden wir über Business as usual und dann wissen wir auch sehr schnell, welche das jetzt da müsste zuhören. Und ich lade euch einfach ein, heute Abend für euch zuzuhören. Für eure Gratwanderung. Ja? Ich fange mit dem Schatz an. Der Schatz, oder Paulus in grosser Kühnheit unterwegs ist, den kann man oft am Anfang von dem Brief hören. Und ich möchte nur ganz kurz etwas zum Anfang vom Römerbrief sagen. Das ist ja unser Problem manchmal. Wir kennen so viele Bibeltexte so gut, dass sie uns nicht mehr vom Stuhl reissen. Wir lesen die und nehmen das gelassen hin. Wenn man in den Römerbrief hineinliest, und sich das nur einen kleinen Moment vor Augen führt, was da passiert. Paulus schreibt an eine kleine Gemeinde in Rom, gerade so beginnend, unscheinbar, Randerscheinung, ein paar Hausgemeinden, verglichen mit dem, dass das die Hauptstadt vom Römischen Reich ist, vom damaligen Imperium, wo auf einem grossen Hügel oben gross die imperialen Gebäude sind, Gerichtshof, Tempel, Palast, das ist das Imperium von selber Zeit. Das ist die Macht, die um den ganzen Mittelmeerraum Sagen hat. Die Kaiser haben Titel gebraucht, die uns alle verdächtig vorkommen sollten. Sie sind Sohn Gottes genannt worden. Sie sind Retter und Erlöser genannt worden. Wenn ein neuer Kaisersohn geboren worden ist oder eingesetzt worden ist, hat man das Evangelium genannt. Das ist ein ganzes Vokabular, das uns sehr vertraut ist, wo in selber eine Zeit in dem grossen Imperium politisches Vokabular war. Das heißt, so hat man vom Weltherrscher geredet. An diese kleine Gemeinde, eine zu vernachlässigende Grösse, eine Randerscheinung in der Weltgeschichte, ja, schreibt der Paulus einen Brief. Und der Brief fängt so an, und ich möchte das lesen in einer ein bisschen zusammenfassenden Version. Er schreibt, und er muss das mal wieder einsinken lassen. Ich, Paulus, einer im Dienst von Jesus, dem gesalbten König Israel, Messias Christus. Ich schreibe euch den Christen in Rom. Gott hat mich zum Botschafter des Evangeliums, der guten Nachricht ernannt, die er schon vor langer Zeit durch seine Propheten in den Heiligen Schriften angekündigt hatte. Es handelt sich dabei um die Botschaft von seinem Sohn, Sohn Gottes. Und ich weiß nicht, ob es schon auffällt, das Vokabular, das da vorkommt. Das ist höchst aufgeladenes Vokabular, ist aber eine politische Situation. Es handelt sich um die Botschaft von seinem Sohn. Dieser stammt nach seiner irdischen Herkunft aus dem Königshaus von David. Durch die Kraft des Heiligen Geistes ist er von den Toten auferweckt und als Sohn Gottes eingesetzt worden. Das ist im Römischen Reich offizielle Throneinsetzungssprache. Das, ja. Er, Jesus, ist der Messias-König Israels, der Messias, der Christus, unser Herr, Kyrios, der Titel, den man dem Kaiser gegeben hat. Ich sehe die kleine Gemeinde, eine Hausgemeinde, zwei, drei Hausgemeinden vielleicht, und man liest das am Sonntag vor, irgendwo in einer Wohnung in der Stadt, und oben durch auf dem Hügel die grossen Prunkbauten und so weiter. Ja. Muss ich das wie mal vorstellen? Ja. Da wird angekündigt, wer eigentlich Herr von der Welt ist. Durch ihn hat nun Gott in unverdienter Gnade mich zum offiziellen Botschafter gemacht, um diese Nachricht allen Völkern zu bringen, damit diese ihr Vertrauen auf diesen Messias-König Israels, Jesus, setzen und ihn ehren. Ja. Kaiser-Ehrung ist ein grosses Thema gewesen. Wer soll man ehren? Der Kaiser? Darum ist es eben auch mein Auftrag, zu euch nach Rom zu kommen, denn auch ihr gehört zu denen, die von Jesus, dem Messias-König, berufen seid. Mein Brief richtet sich an alle in Rom, die Gott lieben, an alle, die berufen sind, sein heiliges Volk zu sein. Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater, und von Jesus, dem Messias-König Israels, dem Christus, unserem Herrn, dem Kyrios. Und gerade anschliessend an das, der bekannte Satz: Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ja? Das ist Wahnsinn. Es gibt eigentlich nur zwei Varianten. Ja? Entweder spinnt der Paulus, durchdreht, ja? Da ist das römische Reich, das ist die Macht der Welt, da ist der Erlöser der Welt, da ist die Macht, von der man Frieden, Pax Romana, erwartet. Da ist der, wo man sagt, wenn der kommt, kommt das Evangelium. Ja. Und zum Fuss von dem Hügel, unter dem grossen, ja, triumphalen Gebäude, ist eine kleine christliche Gemeinde. Und Paulus sagt der Gemeinde, vergesst das da oben. Der Mann, der auf Gethsemane am Kreuz gestorben ist, ein Jude aus dem Haus Davids, ist auferstanden, auferweckt worden, eingesetzt worden. Und da kommen die ganzen Kyrios, Herr, Arbeiter, und die ganze Liste und sagt, ihr müsst euren Kopf drehen, ihr müsst dort rauf schauen, dort, ja. Ihr müsst zum Kreuz schauen, dort. Das ist der eigentliche Herr von der Welt. Und ich habe einen Auftrag, ich bin sein Botschafter, sein offizieller Diplomat unterwegs, ja, der Apostolos. Das, ja, ist ein offizieller Titel. Und meine Aufgabe ist es, als Botschafter von dem König zu allen Völkern gehen und sagen, wer in dieser Welt eigentlich der Herr ist. Mehr Kühnheit kann man sich fast, ja, entweder spinnt er, und dann sollte man möglichst schnell abbrechen da und etwas anderes machen, ja. Oder aber er hat Recht, und dann sieht die ganze Welt anders aus. Und ich denke, dass das, was passiert ist, nach Pfingsten, in die erste Gemeinde, nach den ersten Jahrzehnten und Jahrhunderten, dass das eine Weltbewegung geworden ist, das hat etwas damit zu tun, dass Menschen durch alle Länder unterwegs gewesen sind und immer noch sind, um genau das mit Kühnheit zu verkünden. Wer ist eigentlich der Retter und der Herr von der Welt? Und der Auferstandene hat das Zeugnis beglaubigt. Sonst wären wir alle nicht da und nicht Christen und würden nicht singen und kein Loblieder singen und nicht über Mission reden. Das ist Kühnheit. Und ich habe heute Abend nur, ja, mit, weiss nicht was, Wort, wo man finden kann, um so etwas zu sagen. Liebe Leute, verlieren die Kühnheit nicht. Das, ja. Und wir brauchen gerade Singen und Musik und den Lobpreis, um die Kühnheit in uns auch immer wieder, ja, festzumachen. Und dann kommt der Grat. Und der Grat ist sehr schnell, und in der Geschichte ist das auch sehr schnell dort angekommen, wird's triumphalistisch, ja. Unser Jesus ist der grösste Herr, und wir werden ein christliches Europa, eine westliche Macht, und plötzlich wird die westliche Kultur und die westliche Macht als das grösste verstanden, und wir missionieren in der ganzen Welt herum, im Sinn von, wir haben's, wir können's, wir kommen mit Macht, wir kommen mit politischer Unterstützung, mit Geld, mit Know-how, und dann wird das alles triumphalistisch und nicht nur kühn. Das, ja, weil plötzlich die Demutszeit verloren gegangen ist. Weil der Paulus redet auch darüber, der Schatz, die Kühnheit, das Größte, was wir entdeckt haben, das haben wir ja zerbrechlichen Gefäße. Und die zerbrechlichen Gefäße sind vielfältig. Es ist manchmal die physische Schwachheit, Begrenztheit von der Boten, er selber. Man weiß nicht, was er gehabt hat, aber irgendwo hat er sich mehr physische Kraft gewünscht, stärker aufzutreten, besser können zu reden oder weiß ich was immer, ja. Es ist auch manchmal die noch verborgene Kraft von der Auferstehung. Manches kommt noch nicht so schnell in die Ordnung. Ja, Gott heilt da und dort Menschen, aber viele bleiben auch krank. Es geschieht Versöhnung da und dort, aber vieles bleibt auch im Unfrieden. Wir reden von dem, was Gott alles neu macht und erleben doch, dass vieles nur abgebrochen bleibt. Und manchmal wünschen wir uns, ja, aber da ist auch etwas Zerbrechliches. Es ist eben schon und noch nicht. Wir sind zwischendrin. Es ist aber auch die Schwachheit vom Weg von Jesus. Gott selber kommt eben als Campinggott. Nicht mit Macht, nicht politisch, nicht mit Panzer, sondern verletzlich. Die Findesliebe Gottes ist so gross, dass er sich lieber umbringen lässt, als dass er den Menschen Schaden zufügt. Und das haben selbst seine Jünger nicht verstanden. Wo irgendwann am Schluss gefunden haben, jetzt müssen wir doch aber langsam ein Schwert zücken. Und Jesus sagt, steck das Schwert ein. Das ist nicht der Weg, wie wir gehen. So, da ist etwas Schwaches auch am Kühnen von dem Herz bekennen. Und es sind manchmal dann auch Defizite, die Fehler, die wir selber machen und in der Geschichte gemacht haben. Ich möchte nur ganz kurz das durchgehen. Ich werde das nicht alles ausführen, aber ich werde das nur einfach uns ins Bewusstsein rufen. Wir können heute nicht mehr, und insbesondere als Missionarinnen und Missionare vom Westen, durch die Welt rauschen und missionieren, ohne zur Kenntnis zu nehmen, was in den letzten Jahrhunderten und Jahrtausenden passiert ist, auch in der Mission. Und das muss man einfach wie immer im Hintergrund haben. Nicht, dass es zur Lähmung führt, aber dass es zur Bescheidenheit führt und zur Demut. Ich nenne ein paar Sachen. Die ganz Kolonialisierungsmentalität. Das heisst, dass wir mächtig, eine christianisierte Kultur, Zusammenarbeit von Kirchen und Staat, Mission und politische Macht, Expansion vom westlichen Christentum, den Eindruck haben, wenn wir unsere westliche, christliche Kultur allen Menschen bringen, das ist Heil für alle Menschen. Und nicht mehr können unterscheiden zwischen dem, was das Evangelium ist und das, was die westliche Kultur ist. Das führt zu so einer Art Top-Down, von oben ab Mentalität. Wir kommen als die Wissenden, die was haben. Und es fehlt Bescheidenheit. Es gibt auch Defizite von dem, was man die moderne Missionsbewegung nennt. Der Buchtitel, den ich links einkopiert habe, von William Carey, das ist so ein Auslöser von der sogenannten modernen Missionsbewegung. Und Weltmission wäre nicht vorangekommen, wenn es nicht das Büchli und William Carey und viele William Careys in selber eine Zeit gegeben hätte vor 200 Jahren. Aber es ist auch ein einseitiges Missionsverständnis. So stark auf Individualismus ausgerichtet. Einzelne werden ausgesendet, um Einzelne zu retten. Sehr stark also auf Seelenheil orientiert. Und auch das Verständnis von Heiden, ja. Wir sind Christen und dort irgendwo sind Heiden, ja. Das sind so Sachen, die haben wir vielleicht nicht so gesehen, damals, aber die haben sich wie in die Geschichte hineingeprägt. Die sind nicht gut, die sind nicht gesund. Und wir müssen lernen, anders über Missionssachen reden. Auch die leidige Trennung zwischen den Kirchen da und der Mission und den Missionsgesellschaften. Das, ja. Mission ist etwas Delegierbares. Wenn man eine Gemeinde fragt, sind ihre missionarische Gemeinde? Ja, wir haben 5 Missionare draussen. Das war nicht meine Frage. Das, ja. Aber wir haben so einen Delegierungsmechanismus in den letzten 200 Jahren uns eingehandelt. Und das sind alles Sachen, die wir daran arbeiten müssen. Das sollte uns bescheiden machen. Und manchmal ganz einfach auch das Verständnis für missionarische Präsenz in unserer Kultur ist uns abhanden gekommen. Weil wir manchmal immer noch mit dem Verständnis leben von einem christlichen Westen oder so etwas. Das sind viele Hausaufgaben und die machen uns auch sehr bescheiden, wenn wir missionarisch unterwegs sind. Ich habe einmal versucht zu formulieren, wie innere Haltungen aussehen können, wenn man in kühner Demut unterwegs ist. Und ich muss das heute Abend jetzt ein bisschen schnell vortragen. Das muss man wie so ein bisschen einsinken lassen. Aber es ist so etwas wie, was in den letzten Jahrzehnten in mir gewachsen ist. So möchte ich in kühner Demut unterwegs sein und nicht an einer missionarischen Lähmung verfallen und nicht in einer Business-as-usual-Mentalität unterwegs sein, sondern in kühner Demut. Und ich lese diese Sätze einfach so, um einen Eindruck zu geben. Mission in kühner Demut blickt auf den Segen einer großartigen Missionsgeschichte zurück. Großer Dankbarkeit. Und bekennt demütig die Fehler, die auch gemacht wurden. Beides muss Platz haben. Mission in kühner Demut engagiert sich mit Leidenschaft in Gottes Mission und tut dies verletzlich und authentisch im Geist von Jesus. Das heißt, wir sind mit Begeisterung und mit Leidenschaft unterwegs, aber eben Bescheidenheit. Mission in kühner Demut ist partnerschaftlich. Das heißt miteinander, auf allen Ebenen, Missionsgesellschaften mit Kirchen, Christen von allen Kirchen und Denominationen, Christen im Westen und im globalen Süden, Christen auf allen Kontinenten. Das ist kein Einwegstrasse, wo es irgendwo die einen haben es und die anderen haben es nicht. Wir sind miteinander unterwegs. Kühne Demut, Kühnheit und Demut in kreativer Spannung heisst aber auch, kühne Mission in kühner Demut hat den ganzen Mensch im Blickfeld. Sein ewige Heil und sein irdische Wohl. Sein Lieb, sein Geist, seine Seele. Der ganze Mensch ist im Blickfeld. Mission in kühner Demut überwindet das Delegierungsdenken und versteht, dass die ganze Gemeinde und alle Christen gesendet sind und nicht nur ein paar Spezialisten. Mission in kühner Demut bekennt mit Gewissheit Jesus als Heil von der Welt, aber hört nie auf, als Lernende unterwegs zu sein, wo eben nie ganz fertig sind, sondern immer in jeder Begegnung wieder verändert und lernend rauskommen. Ich erinnere an Petrus heute Mittag. Ja, der Petrus war ein Lernender in der Begegnung mit dem Cornelius. Und in der missionarischen Begegnung sind wir immer Lernende, nicht nur Wissende. Kühnheit und Demut heisst auch Mission, nicht verstehen nur als from the west to the rest, wir haben's, sondern von überall nach überall. Mission in kühner Demut muss auch können unterscheiden zwischen dem, was man manchmal den nackten Glauben an Jesus Christus nennt, das Evangelium, ja, Grundsubstanz, und all dem, was auch noch so zum Christentum vom Westen gehört. Wir müssen lernen zu unterscheiden. Was ist so etwas wie der nackte Glaube? Ja? Und was ist Tradition von Kirchen und Kulturen? Mission in kühner Demut orientiert sich am Leben von Jesus. Sie verlässt Komfortzone, um Gottes Frieden, seinen Shalom zu den Menschen zu bringen. Sie nimmt Risiko, wie wir das in der Geschichte vom Johannesevangelium gesehen haben. Das alles und noch viel mehr macht die Balance aus. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ihr denkt, das wirkt alles ein bisschen anstrengend. Das, ja. Aber das gehört dazu, zum Fertigsein, zum Paratsein, dass man in grosser Leidenschaft und in grosser Kühnheit den verkündigt, der wirklich der Herr und der Retter der Welt ist. Und gleichzeitig als Lernende unterwegs sind, die auch bescheiden eingestehen, wir haben Fehler gemacht und wir wissen nicht alles. Und wir bleiben als Lernende unterwegs. Ich habe es so für mich nochmal zusammengefasst. Mission von der Zukunft lässt sich durch Fehler, Mängel und Schwierigkeit und Widerstand nicht lahmlegen. Wir wollen uns nicht lähmen lassen. Wir dürfen in grosser Gewissheit in Gottes Mission unterwegs sein. Und gleichzeitig werden wir nicht einfach unkritisch mit einer Business-as-usual-Mentalität weiterfahren, wie wir das manchmal in früheren Jahrhunderten gemacht haben. Mit grosser Sensibilität und als lernbereit und mit grosser Demut. Wie kann das passieren? Ich möchte nur zwei Sachen sagen zum Schluss, wo mir selber wichtig geworden sind. Es hat etwas mit Gemeinschaft zu tun. Wir brauchen Menschen, die uns spiegeln, wie wir funktionieren und wie wir unterwegs sind. Lernende brauchen andere, wo sie auch verantwortlich sind. Accountability. Leute, die mir sagen, wie ich unterwegs bin. Wir brauchen einander, um uns ermutigen, zum Kühnheit zu wahren und um uns auch korrigieren, damit wir bescheiden bleiben. Wir brauchen Gemeinschaft. Wir brauchen einander. Und wir brauchen Vorbilder. Wir brauchen Vorbilder, die das leben. Und ich habe den Namen schon einmal gebraucht und ich sage es am Schluss nochmal, der David Schenk ist für mich so einer. Vieles von dem, was kühne Demut ist, habe ich an seiner Seite gelernt. Nämlich mit ihm zusammen können, ja, einfach sehen, was das bedeutet. Ein klares Zeugnis von Jesus mit grosser Freude und mit grossem Engagement bezeugen. Er ist der Herr der Welt. Und gleichzeitig mit so grosser Liebe und Respekt vor den Menschen und nie von oben ab, sondern immer fördernd an die Seite kommen von Menschen, ist für mich ein ganz, ganz grosses Vorbild. Ich wünsche uns allen Vorbilder, dass wir Vorbilder haben, die das leben. Also, ich komme zum Schluss. Und damit bin ich nochmal beim Mantel. Wir haben den Mantel versucht einzuknöpfen. Mit dem ersten Knopf, ja. Und der erste Knopf war das Bild von dem Gott, der den sicheren Himmel verlässt und alles investiert, weil er uns liebt. Da müssen wir den Missionsmantel einknöpfen. Und die Einfalt, die sich immer wieder ausrichten lässt, nur auf das eine, mit in die Spur von Gott hineinkommen, das ist unsere Lebensberufung. Und das dritte, in kühner Demut unterwegs sein. Parat, um in kühner Demut, dort, wo es Gott anstellt, unterwegs zu sein. Und der vierte Knopf, jetzt sind ihr dran.